Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
So klingt die Collage des Opern- und Theaterregisseurs Barry Kosky. Zu hören ist sie im Deutschen Historischen Museum in Berlin in einer Ausstellung über Richard Wagner. Schwarzalpenreich steht an der Eingangstür eines würfelförmigen Raumes. Das Reich des Zwergen Alberich aus dem Nibelungenring. Der Raum ist dunkel, nur antisemitische Wagner-Zitate ins Jiddische übertragen sind zu hören. Passagen der Figuren Alberich und Mime aus dem Ring des Nibelungen und Beckmesser aus Die Meistersinger von Nürnberg. Dazu synagogaler Gesang, über den Wagner sich stets lustig machte.
Antisemitismus im Akkord. Richard Wagner und das Judentum. Eine Sendung von Thomas Klatt.
Nach Theodor W. Adorno lassen sich in Wagners Opern eindeutig antisemitisch überzeichnete Figuren finden. Barry Kosky schließt sich dieser Meinung an. In einer Videoinstallation im Jüdischen Museum Berlin sagt er:
Schwierig und komplex wird es, wenn man sich fragt, ob dieser Antisemitismus ganz bewusst in Wagners Opern eingeflossen ist. Da sage ich ganz klar, ohne jeden Zweifel, ja. Viele Leute haben gesagt, Musik kann nicht antisemitisch sein. In gewisser Hinsicht stimmt das. Ein C-Dur-Akkord kann nicht antisemitisch sein. Ein S-Moll-Akkord kann nicht jüdisch sein. Das ist lächerlich.
Als erster jüdischer Regisseur inszenierte Barry Kosky 2017 Wagner bei den Bayreuther Festspielen. In seiner Inszenierung Der Meistersinger machte er Wagners Antisemitismus zum Thema.
But we're not dealing with music here. We're dealing with text. Wagner wrote.
Aber hier geht es nicht um Musik, sondern um Text. Wagner hat Worte geschrieben. Wagner hat Erzählungen geschrieben. Wagner hat Figuren erschaffen. Und diese Figuren singen bestimmte Gedanken in den Geschichten. Und die Musik spiegelt, veranschaulicht, reflektiert diese Gefühle. Was Wagners Antisemitismus angeht, ist es für mich kristallklar, dass er alle seine Vorstellungen und Ideen über Juden und jüdische Kultur, antisemitische, mittelalterliche Klischees, geschickt einfließen ließ in bestimmte Figuren seiner Opern, ohne sie als Juden zu kennzeichnen.
Into certain characters within his operas, without labeling them Jew.
Andere, wie zum Beispiel Daniel Barenboim, bestreiten das. 2001 führte der jüdische Dirigent erstmals mit der Staatskapelle Berlin einen Auszug von Wagners Tristan und Isolde in Jerusalem auf. In Israel bis dahin ein No-Go. Gerade Wagner, den Hitler und die Nazis so verehrten. In einem Interview, das auch im Jüdischen Museum Berlin zu sehen und zu hören ist, sagte er:
Als ich kam mit der Staatskapelle nach Jerusalem in 2001 und da war im Flughafen eine Pressekonferenz und waren viele von israelischen Fernsehen und so. Und habe Fragen gestellt zu diesem Thema und so weiter. Und plötzlich klang das Handy von einem Kameramann. Pam, 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 Walkürenlied. Und ich habe ihn gefragt, wissen Sie, was das ist? Nein, aber das gefällt mir sehr. Habe ich gesagt, das ist von Richard Wagner. Nein, erzählen Sie mir keine Geschichten.
Barenboim kennt das Werk Wagners in- und auswendig. Antisemitismus kann er in seinen Opern nicht finden. Für ihn als Juden ist es bis heute kein Problem, Wagner zu dirigieren.
Er ist einer der großen Revolutionäre in der Musikgeschichte. Ohne Wagner hätten wir dann keinen Mahler, keinen Bruckner, keinen Schönberg und auch keinen Stravinsky. Zum Beispiel Mendelssohn hat wunderschöne Musik geschrieben. Aber historisch ist er von sehr kleiner Bedeutung. Wagner hat beides. Er hat eine historische Wichtigkeit, Und er hat, weil er hat auch die Musik weiterentwickelt.
Auch mehr als 140 Jahre nach seinem Tod gibt es keine eindeutigen Antworten. Richard Wagner spaltet. Bis heute. Und das ist schon in der Person Richard Wagners selbst angelegt.
Auf der einen Seite hatte Wagner immer Angst, dass er teilweise eine jüdische Abstammung hatte, was tatsächlich nicht der Fall ist. Er hatte immer Angst, dass sein Stiefvater Ludwig Geyer, der Schauspieler, Jude war.
Der US-amerikanische Historiker Michael P. Steinberg, Kurator der aktuellen Wagner-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum Berlin.
Auf der anderen Seite wollte er natürlich deutsche Musik komponieren. Und persönlich hat er Ressentiment gefühlt gegen Meyerbeer und Mendelssohn. Laut Wagner hat Meyerbeer ihm in der Pariser Zeit nicht geholfen, was auch falsch ist. Und von Mendelssohn vielleicht, weil er zu viel von Mendelssohn gelernt hat. Und deswegen diese These, dass die Juden dirigieren können, aber nicht komponieren können. Sie können nicht original sein.
Über Felix Mendelssohn Bartholdy schrieb Wagner unter dem Pseudonym K. Freigedank. Dieser habe gezeigt,
dass ein Jude von reichster spezifischer Talentfülle sein, die feinste und mannigfaltigste Bildung, das gesteigertste, zart empfindende Ehrgefühl besitzen kann, ohne es je ermöglichen zu können, auch nur ein einziges Mal die tiefe, Herz und Seele ergreifende Wirkung auf uns hervorzubringen, welche wir von der Kunst erwarten.
Das Judentum in der Musik, heißt der Aufsatz aus dem Jahr 1850. Nicht nur, dass Wagner in seiner Pariser Zeit zumindest finanziell von Giacomo Meyerbeer unterstützt wurde und das später schnell wieder vergaß. Musikalisch hatte er durchaus jüdische Vorbilder, obwohl er allen Juden jedwede Originalität absprach.
Und wenn man auch ganz am Ende Parsifal hört, es ist ohne Mendelssohn unhörbar. Und Lohengrin ist ohne Meyerbeer unverstehbar. So, es gibt diese verschiedenen Reihen. Persönlich, eine persönliche Angst, dieses Gefühl von Gegnern, die nicht geholfen haben, diese Nervosität, über was man von einem anderen gelernt hat.
Warum aber dieser Hass gegen Juden? Vielleicht alles nur, weil der aus Sachsen stammende Komponist lange Zeit um seinen Weltruhm kämpfen musste und sich allzu lange von der großen Musikwelt, in der eben auch Juden etabliert waren, falsch verstanden und missachtet fühlte. Wagner wollte zu Beginn seines Komponistenlebens in Paris Karriere machen, konnte dort jedoch anders als Giacomo Meyerbeer keine Erfolge feiern. Frustriert kehrte er nach Sachsen zurück und wandte sich dem Deutschtum zu. Ein Deutschtum, in dem Juden keinen Platz hatten.
Ich sagte, die Juden hätten keinen wahren Dichter hervorgebracht. Gemeinschaftlich mit uns Mensch werden, heißt für den Juden aber zuallernächst so viel als aufhören, Jude zu sein. Aber bedenkt, dass nur eines eure Erlösung von dem auf euch lastenden Fluche sein kann, die Erlösung Ahasvers, der Untergang.
Richard Wagner in Das Judentum in der Musik. Kein Ausrutscher. Seine Hetzschrift hat er gleich zweimal publiziert. Der Historiker Philipp Springer, Projektleiter der aktuellen Wagner-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum Berlin.
Also bei der ersten Publikation 1850 spielte sicher eine Rolle, dass er selber, insbesondere mit Meyerbeer, seiner Meinung nach schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Also er hatte gehofft, dass ihn Meyerbeer, der große Star an der Pariser Oper war, ihn unterstützte, als Wagner nach Paris kam. Und nach Wagners Empfinden hat Meyerbeer das nicht geleistet. Und daraus speiste sich sicher auch der Hass auf die Person Meyerbeer, auch der Neid natürlich, ein erfolgreicher Star an der Oper. Sowas wäre Wagner damals auch gewesen, was er eben zu dem Zeitpunkt noch nicht war.
Gegen die Emanzipation der Juden im 19. Jahrhundert richtete sich eine Gegenbewegung. An der Spitze Wagner. Seinen Text veröffentlichte er unter dem Pseudonym K. Freigedank. Erlösung durch Untergang, bedeutete für ihn, dass sich alle Juden per Taufe in die christliche Mehrheitsgesellschaft erlösen lassen sollten, meint Historiker Philipp Springer. Wagner könne nicht für Adolf Hitler und den Nationalsozialismus haftbar gemacht werden, aber seine Schrift sei alles andere als unschuldig.
Es ist eine, so schreiben wir es auch, Hetzschrift. Er unterstellt, dass jüdische Künstlerinnen und Künstler keine wahre Kunst schaffen können. Es ist ein massiver Angriff auf einzelne Künstler, Mendelssohn, Bartholdy, Meyerbeer, vor allen Dingen auch, Jacques Offenbach, die zum Teil gar nicht genannt werden, aber es ist klar, dass Wagner gegen sie agitiert. Dass Wagner in dieser Schrift auch Begriffe prägt, die für die Sprache des Antisemitismus eine ganz zentrale Rolle spielten und zum Teil bis heute spielen. Er spricht von Verjüdung. Der Begriff als Verjudung kommt dann ja im Nationalsozialismus sehr deutlich wieder vor. Und das ist natürlich ein Vorgriff auf spätere Zeiten im 19. Jahrhundert mit Treitschke und Stöcker, also Wagner auch als Vordenker des Antisemitismus, eben mit der Schaffung dieser Begriffe.
Für Sven Friedrich, seit 1993 Leiter des Wagner-Museums in Bayreuth, ist das bis heute ein Skandal.
Das ist das zweifelhafte Verdienst Richard Wagners, dass er den Antisemitismus zu einem Grundtatbestand deutscher kultureller Identität erhebt.
Mit Langzeitfolgen, meint der Musiker Max Dölemann, der auf dem Theaterschiff MS Goldberg in Berlin an vergessene und verfemte jüdische Künstler erinnert.
Dass Meyerbeer so viele Werke verschollen waren oder sind, liegt unter anderem an den Wagnerianern, an deren Umtrieben und an den ganzen durchaus antisemitischen Musikschriftstellern des 19. Jahrhunderts, wie an Hugo Wolf. Wir haben zum Beispiel demnächst im Juli ein Programm, auch wieder Meyerbeer, wo wir das also quasi zitieren, wo wir die unmöglichen Sprüche von Kritikern seiner Zeit auf der Bühne verlesen werden und dann diese Stücke spielen werden.
Meyerbeer wird vielleicht auch deshalb heute in Deutschland weniger gespielt als Wagner. Als antisemitischen Komponisten bezeichnet Dölemann Wagner nicht.
Also er war ein mega Arschloch, der Typ, und war ein Antisemit hoch 10, aber er war sowieso ein Charakterschwein. Und er hat aber nicht als Komponist Antisemitismus betrieben, sondern als Politiker und Privatmensch. Ja.
Sven Friedrich vom Richard-Wagner-Museum Bayreuth verneint, dass sich in den Wagner-Opern antisemitische Stereotype finden lassen. Und wenn, so seien sie ursprünglich so nicht von Wagner gemeint gewesen.
Vielleicht gibt es auch sowas wie eine Rezeptionsästhetik. Und da ist es nun unbestreitbar, dass Beckmesser häufig in der Darstellung mit all den Attributen ausgestattet wurde, die das jüdische Vorurteil, das jüdische Stereotyp, das jüdische Klischee erfüllen. Also das gebückte Gehen, das Händereiben, das, was man so als Mauscheln bezeichnet. Und dadurch wurde dann sozusagen dieses antisemitische Stereotyp quasi aufgerufen. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht auszuschließen. Aber ob Wagner das beabsichtigt hat, darüber kann man eigentlich gar nicht diskutieren. Ja, weil das müsste dann philologisch nachweisbar sein und das ist es nicht.
Aber war Wagner, im Mai 1813 in Leipzig geboren, evangelisch getauft und konfirmiert, mit seinem Judenhass ein typischer Protestant, der seine lutherische Religion der jüdischen als überlegen gegenüberstellte? Auch darüber herrscht Uneinigkeit. Philipp Springer.
Er betrachtet sich ja letztlich auch als Ausdruck des christlichen Komponierens. Es war für ihn klar, dass jemand, der kein Jude war, besser komponieren kann.
Sven Friedrich hält dagegen.
Nein, als christlichen Komponisten kann man ihn eigentlich nicht bezeichnen. Zwar war Wagner Protestant und er verwendet natürlich auch christliche Motive, gerade beispielsweise im Lohengrin und im Parsifal, nicht das Gralsmotiv, der Kelch des letzten Abendmahls als Symbol spielt bei ihm eine Rolle, aber das ist eigentlich alles Kulisse.
Das Abendmahl, die Fußwaschung. Oder die Salbung. Alles nur Versatzstücke. Kein Bekenntnis zum Christentum, so Friedrich.
Er benutzt sie aber nicht in einem religiösen, sondern eben in einem ästhetischen Kontext. Ist sozusagen eine Art Liturgietransfer. der sich dort vollzieht. Insofern kann man eben tatsächlich nicht davon sprechen, dass es sich bei Parsifal beispielsweise um ein dezidiert christliches Werk handeln würde, eher im Gegenteil.
Wagners Opern wollen eine neue deutsche Kunstreligion erschaffen.
Denn es geht ja nicht um die Frage der Beziehung des Menschen zu Gott. Gott kommt überhaupt nicht vor, sondern es geht bei Wagner immer um das Thema der menschlichen Selbsterlösung.
Philipp Springer ergänzt.
Als Marke Wagner, da spielt sicher die Religion auch eine Rolle. Die Religion, die unter Druck geraten war, viele Suchende gab es im 19. Jahrhundert. Denen machte Wagner letztlich auch eine Art religiöses Angebot.
Wagner kann mit der christlichen Theologie wenig anfangen. Er bastelt sich seine eigene Erlösungskunstreligion. Es zählt allein das befreite, erlöste Individuum.
Was Wagners Werke und sein Schreiben und sein Denken durchgehend beherrscht, von 1830 bis 1883, ist ein tief verwurzelter Anti-Institutionalismus. Also alles, was Staat ist, was Kirche ist, was sich in irgendeiner Form institutionell organisiert, Universität, ja, das betrachtet Wagner nun mit großem Misstrauen. Und sein Gegenbild ist ja tatsächlich der Befreite, der von allen Ketten und Fesseln des Institutionalismus, der Industrie, des Kapitals befreite Mensch.
Und seine Idee des Deutschtums? Bei Wagner muss man da wohl mehr an Bayern denken. Nicht umsonst hat er die Pilgerstätte für seine neue Kunsterlösungsreligion mit der Unterstützung des bayerischen Monarchen Ludwig II. In Bayreuth errichten lassen. Aber ob nun Bayern oder das Deutsche Kaiserreich nach 1871, für Wagner war sein Deutschtum auf jeden Fall ein Deutschtum ohne Juden. Nur wenn sie sich alle hätten taufen lassen. Erlösung durch Auflösung eben. Doch, und auch das wieder ein Widerspruch, das jüdische Publikum hat Wagner zu seinen Lebzeiten nie boykottiert. Im Gegenteil, sagt Michael Steinberg, Kurator im Deutschen Historischen Museum.
Sie haben sich mit Sigmund und Lohengrin identifiziert, das heißt Außenseiter, die mächtig und kräftig sind und nie wirklich hinein in die neue Gesellschaft kommen können. Am Ende des 19. Jahrhunderts war Sigmund vielleicht der populärste Vorname für geborene Juden.
Gerade auch unter dem Einfluss Richard Wagners wurde der Antisemitismus im Deutschen Reich wirkmächtig. Die Nazis liebten Wagner und nutzten seine Musik zur Propaganda. Wagner gleich Hitler gleich Holocaust. Für viele Menschen, vor allem für viele Juden, wurde das zur verabscheuenswürdigen Gleichung nach 1945. Wie aber kann man Wagner heute noch begegnen? Philipp Springer.
Ob man in der Lage ist, ein Musikwerk zu hören, das ein Antisemit verfasst hat. Die einen können das, die anderen können es nicht.
Sven Friedrich zitiert dagegen Leonard Bernstein und Woody Allen.
I hate Wagner, but I hate him on my knees. Oder wie Woody Allen mal so schön gesagt hat, immer wenn ich Wagner höre, bekomme ich Lust, in Polen einzumarschieren. Ist Wagners Wirkung nach 1945 so stark, trotz oder wegen Hitler?
Barry Kosky weist einen entwaffnenden Weg.
Das beste Gegenmittel zu Wagners Antisemitismus ist, dass die Musik von Juden gespielt wird. Das beste Gegenmittel zu Hitlers und Wagners virulentem Antisemitismus ist, dass Juden seine Musik aufführen, singen und spielen. Eine bessere Rache gibt es nicht. Denn Richard würde sich in seinem Grab umdrehen, wenn er wüsste, dass ich auf seiner Bühne stehe. Da verspüre ich doch ein wenig Schadenfreude. Sie hörten Antisemitismus im Akkord. Wagner und das Judentum. Eine Sendung von Thomas Klatt. Es sprachen Frauke Pohlmann und Thomas Lang. Technik Benno Gromzig. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2022.